ich bedanke mich oder ich freue mich mehr oder weniger darüber, dass der Preis nicht nur für mich was Positives ist, sondern für eine Sportart, die immer mehr in ja, Hintergrund gerät. Turnen ist wunderschön. Ich mache das über 20 Jahre und ich würde es jedem empfehlen. Es ist eine wunderschöne Sportart. Ja, auch wenn man sich gerne dabei verletzt.
Ja, damals, 2016, gerade frisch mit dem Bambi ausgezeichnet worden, der deutsche Spitzenturner Andreas Tober. Den werden wir später auch nochmal ausführlich hören hier in diesem Podcast.
Denn heute geht es um den Sport mit den zweitmeisten Mitgliedern in fast 20.000 Vereinen in Deutschland. Es geht um die Turnerinnen und Turner.
Turnen gehört zu den Sportarten, die von Anfang an, also seit den Spielen von 1896 in Athen, dabei waren. 1984 ist dann in Los Angeles die rhythmische Sportgymnastik als Disziplin dazugekommen. Und 2000 in Sydney Trampolinspringen.
Andreas Tober haben wir gerade schon gesagt. Dazu sprechen wir mit der Weltmeisterin am Schwebebalken von 2017, Pauline Schäfer.
Und mit dem Präsidenten des Deutschen Turnerbundes, Alfons Hölzel.
Und wir sind vor Ort, mit Abstand natürlich, aber auch mit Anstand, bei einem Verein, dem es gerade so geht wie vielen Vereinen in Deutschland. Die Turnhallen sind dicht. Ja, schön, um im Bilde zu bleiben, dass ihr Bock habt. Wir sind Moritz Kasserlet und Fabian Wittke. Hallo.
Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Abücher.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor! Deutschland ist Olympiasieger.
Ja, und gleich hört ihr den Hero de Janeiro. Und jetzt erstmal die Königin von Montreal. Wir haben mit ihr telefoniert und das möchte ich vorweg sagen, es ist so ein leichtes Knacken in der Leitung gewesen. Also es liegt nicht an euren Kopfhörern, müsst euch nicht wundern, da ist nichts kaputt bei euch. Das liegt tatsächlich an der Telefonleitung und deswegen knackt das so ein bisschen. Man versteht sie aber trotzdem und die Rede ist von Pauline Schäfer. Die ist vor 3 Jahren Weltmeisterin am Schwebebalken geworden.
Einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Dafür habe ich einfach keine Worte. Ich kann es auch noch gar nicht glauben. Es macht mich einfach unglaublich stolz, dass ich das geschafft habe. Dass sich ja, die harten Trainingsstunden gelohnt haben. Ja, ich kann mich gerade gar nicht zusammenreißen hier.
Tja, das war vor 3 Jahren und in diesem Jahr hätte sie sich natürlich gerne in Tokio den Traum von einer olympischen Medaille erfüllt. Hat dafür sogar ihr Abitur um 1 Jahr verschoben, um sich voll auf die Spiele konzentrieren zu können. Jetzt soll beides im kommenden Jahr stattfinden. Hallo Frau Schäfer.
Hallo.
Ja, Abi und Olympia, wird das im kommenden Jahr der härteste Mehrkampf Ihres Lebens?
Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Natürlich war es so nicht geplant. Ich wollte einfach dieses Jahr mich voll auf die Spiele konzentrieren, nächstes Jahr dann in Ruhe mein Abitur machen. Aber daraus wird leider nichts. Aber da muss ich jetzt durch.
War denn für Sie eigentlich gleich klar, als die Spiele verschoben worden sind, dann eben Tokio 2021? Da war so ein leichtes Zögern jetzt.
Ja, es war ein leichtes Zögern, weil man macht sich natürlich schon Gedanken um die Zukunft. Gerade auch der eben angesprochene Punkt mit meinem Abitur. Ich habe ja schon mal parallel zur Schule oder parallel zum Training meine Schule gemacht. Das war sehr, sehr schwierig. Und ja, da kommen natürlich schon immer mal ein paar Zweifel auf, ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und ja, aber das Ziel ist auf jeden Fall Tokio 2021.
Was haben Sie denn in dem Moment gedacht, als die Nachricht kam, die dann ja nicht mehr überraschend war, aber die Sportwelt hatte ja so ein bisschen drauf gewartet. Was hat das so in Ihnen ausgelöst?
Also das Sportlerherz hat natürlich schon sehr, sehr geblutet, das muss man schon sagen. Man hat ja wirklich alles darauf ausgelegt und das ist auf einmal hinfällig alles, also alle Pläne über den Haufen geworfen und ja, man musste natürlich schon erstmal schlucken.
Wir haben eben von Ihrem WM-Titel 2017 gehört. Was kommen da so für Bilder und Gefühle hoch bei Ihnen, wenn Sie das hören?
Ja, es ist immer wieder emotional, das zu sehen, zu hören. Es war was ganz Besonderes für mich und das werde ich auf keinen Fall vergessen. Es ist immer wieder ein schönes Gefühl und dieses Gefühl, was da aufkommt, wenn ich mich daran erinnere oder wenn ich wieder mir meine Übung angucke oder auch ein Interview, da bekomme ich schon Freude dann auf jeden Fall auf die nächsten Events.
Der Weltmeistertitel vor 3 Jahren, danach gab es auch schwierige Phasen für Sie. Vor der WM 2018 haben Sie sich verletzt. Bei der Heim-WM in Stuttgart vergangenes Jahr waren Sie eigentlich nur als Ersatzturnerin vorgesehen. Kann die Olympiaschiebung für Sie sogar ein Vorteil sein, weil Sie Zeit gewinnen? Also rein sportlich gesehen?
Ja, ich sag mal so, ich muss natürlich nur das Positive daraus nehmen, weil alles andere macht keinen Sinn. Ich kann die Situation nicht ändern. Hier ist halt einfach so, wie sie ist. Natürlich kann ich jetzt die Zeit nutzen, um mich technisch noch ein bisschen zu verbessern, um einfach jetzt auch mal ohne Druck ins Training zu gehen, ganz klar. Dafür ist die Zeit wirklich sehr, sehr gut. Trotzdem ist es natürlich nächstes Jahr eine Herausforderung, keine Frage. Weil man kommt nicht einfach so zu den Olympischen Spielen, da gehört schon sehr, sehr viel dazu. Genau.
Sind Sie jetzt eigentlich in Chemnitz oder in der Heimat im Saarland?
Ich bin in Chemnitz. Wir sind seit circa 4,5 Wochen wieder beim Training. Es ist sehr, sehr schwer, weil ich jetzt auch 4 Wochen ohne Turnhalle war. Ich konnte 4 Wochen keinen Schwebebalken betonen. Ich hatte keinen Zugriff auf die Halle. Das war schon sehr, sehr schwierig.
Geht es denn jetzt langsam wieder los, also dass Sie in die Halle können und auch an den Geräten turnen können?
Ja, wir haben natürlich Hygienevorschriften, die wir einhalten müssen. Das versuchen wir natürlich so gut es geht umzusetzen. Ist natürlich in der Turnhalle schon ein bisschen schwieriger, weil die Geräte kann man natürlich nicht reinigen. Stufenbahn kann man nicht reinigen. Den Schwebebalken kann man auch nicht reinigen. Deswegen ist es alles ein bisschen schwierig für uns, aber wir versuchen unser Bestes.
Wie haben Sie denn trainiert, wenn Sie als Turnerin nicht in die Halle dürfen?
Ich bin ins Saarland gefahren zu meinen Eltern. Wir wohnen direkt am Wald und da war es für mich möglich, dann auch mal draußen laufen zu gehen. Meine Eltern haben einen kleinen Fitnessraum mit ausreichend Gewichten. Da konnte ich mich dann auch ein bisschen fit halten. Aber trotzdem ersetzt sowas natürlich nicht das normale Training, das ist klar.
Also Sie konnten im Prinzip nur an der Fitness arbeiten, aber nicht an technischen Feinheiten?
Nee, gar nichts. War auch die längste Zeit, in der ich nichts gemacht habe. Normalerweise ist es bei uns Turnern üblich, dass wir eine Woche Urlaub haben. Vielleicht mal 2 Wochen Urlaub. Das ist aber schon sehr, sehr viel. Und fast 4 Wochen waren es jetzt ohne Turnhalle. Das war schon verrückt. Ja.
Wie finanzieren Sie denn so Ihren Alltag? Also draußen haben die Leute ja oft so die Vorstellung, das sind Spitzensportler, die verdienen alle ganz viel Geld. Das ist ja Quatsch. Das ist ja oft nicht so. Wie kommen Sie so über die Runden?
Also ich sag mal so, einige Sportler, da brauche ich ja jetzt keine Sportler nennen, die verdienen genug, die müssen sich keine Sorgen machen.
Wir können ruhig sagen, dass es um Fußball geht. Geht es ja so oft in diesen Tagen gerade.
Ja, das ist aber ein anderes Thema, darum geht es überhaupt auch nicht. Ich persönlich kann mich nicht beklagen. Ich bin Sportsoldatin, wir werden von der Bundeswehr so gut unterstützt, dass wir unser normales Gehalt bekommen, müssen uns jetzt also keine Sorgen machen. Die Sponsorenverträge, die laufen auch erst einmal normal weiter. Ist halt jetzt die Frage, wie geht es selber bei den Unternehmen weiter, logischerweise. Das muss man auch alles bedenken, aber grundsätzlich komme ich ganz gut um die Runde.
Sind Sie bei all den Einschränkungen, die Sie und wir alle in der Gesellschaft gerade so haben, ein bisschen neidisch auf die Spitzenfußballer?
Nee, aktuell nicht, weil die ernten ja jetzt mittlerweile auch schon sehr, sehr hohe Kritik. Und da schließe ich mich auch an, weil das ist für mich ein Zeichen von Priorität setzen. Und die Priorität liegt sicherlich nicht auf dem Fußball, sondern auf der Gesundheit der Menschen. Und ja, wenn die höheren Leute entscheiden, die Fußballspiele jetzt wieder auszutragen und Einschränkungen bei Friseurbesuchen oder sonstigen zu machen, dann ist das für mich ein klares Zeichen von falscher Prioritätssetzung.
Frau Schäfer, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf dem Weg nach Tokio, nicht 2020, sondern 2021 und dann vor allem auch viel Erfolg in der Schule, dass das mit dem Abitur im kommenden Jahr klappt.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Und jetzt kommen wir zu ihm hier. Er hat eine pechschwarze Matte auf dem Kopf, häufig gegelt, dazu auch häufig ein breites, freundliches, weißes Lächeln. Und außerdem hat er mit seiner Geschichte 2016 bei den Sommerolympischen Spielen von Rio de Janeiro für Aufsehen gesorgt und wurde für diese und vor allen Dingen auch für seine Sympathien am Ende des Jahres mit dem Publikumsbambi ausgezeichnet. Haben wir auch eingangs schon gehört. Seine Dankesrede, er wurde 1990 in Hannover geboren, kann uns jetzt hören und hört auf den Namen Andreas Tober, der Kunstturner. Hallo!
Hallo!
Wie geht es aktuell? Und wann vielleicht eine aktuelle Frage, wann das letzte Mal die Behelfsmaske vergessen, sodass man nochmal umkehren musste?
Tatsächlich gestern, weil ich einen Arzttermin hatte und ein bisschen spät dran war, weil ich zugeparkt wurde. Und da habe ich die Maske im Auto liegen gelassen, da musste ich nochmal zurückrennen. Aber das war auch das erste Mal, dass ich sie vergessen hatte, kurzzeitig. Aber ja, das ging eigentlich ganz gut. Hat halt ein bisschen Zeit gekostet. Ansonsten geht's mir mit der Situation jetzt soweit ganz gut. Ich kann jetzt seit kurz nach Ostern wieder zweimal am Tag trainieren und ich bin eigentlich wieder so, sag ich mal, in meinem Alltagsrhythmus.
Wir müssen Sie vielleicht noch ein bisschen bekannt machen. Sie sind der breiten oder der breiteren Masse ins Gedächtnis gerückt, damals mit einer tragischen Geschichte von Rio de Janeiro 2016 bei den Sommerolympischen Spielen. Bevor ich die erzähle, wie sehr können Sie die Bezeichnung Hero de Janeiro eigentlich noch hören?
Das geht, das hält sich eigentlich alles so weit in Grenzen. Ich meine, das war halt, ja, wie soll ich sagen, einfach so eine Situation, die irgendwo charakteristisch ist für mich und das gehört einfach jetzt mittlerweile zu mir und deswegen passt das eigentlich auch für mich soweit.
Jetzt haben wir den Spannungsbogen natürlich schon so ein bisschen gezogen. Was war damals passiert? Sie haben sich beim Turnen während der Olympischen Spiele das Kreuzband gerissen, aber eben nicht aufgehört, sondern noch weitergemacht, weil Sie damals dachten während des Wettbewerbs, dass das Team Ihre Punkte auch noch benötigte, um das Finale zu erreichen. Vielleicht können wir inzwischen auch mal mit der Legende aufräumen. Inzwischen wissen wir, das Team hätte das, glaube ich, auch ohne Ihre Punkte geschafft, richtig?
Ja, es hätte rein rechnerisch gereicht. Aber es wäre wahrscheinlich trotzdem ziemlich knapp geworden, zumal man halt nicht weiß, Turnen ist nun halt auch ein bisschen subjektiv, ne? Wird halt auch von den Kampfrichtern bewertet, wenn dann wirklich nur ein Zehntel oder zwei Zehntel zum Schluss fehlen, wie dann eventuell unter Umständen auch anders gewertet werden würde. Gar nicht, weil es gegen uns oder für eine andere Mannschaft gewesen wäre, sondern ja, wenn das alles so knapp beieinander ist, kann es halt durchaus mal sein, dass eine Wertung doch niedriger ausfällt. Deswegen kann man das so schwierig wirklich sagen, da es auch, sage ich mal, ziemlich am Anfang oder Mitte, in der Mitte von dem Wettkampf war. Aber rein rechnerisch, ja, hätte es auch ohne mich gereicht.
Trotzdem wussten Sie das ja genau damals während des Wettkampfes nicht, beziehungsweise das kann man logischerweise nicht im Kopf haben, beziehungsweise es würde mich wundern, wenn Sie auch noch dann die Punkte mitrechnen würden. Ihre Tränen und auch Ihre Aussagen gingen damals um die Welt. Der körperliche Schmerz ist auszuhalten, haben Sie damals gesagt. Der seelische und der im Herzen ist unbeschreiblich.
Die Ärzte haben gesagt, dass ich mir mein Kreuzband gerissen habe. Keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall gerade schmerzhaft, sowohl psychisch als auch physisch. Und es, wie gesagt, zerbricht mir gerade mein Herz.
Inwiefern hat Sie diese Erfahrung in den vergangenen 4 Jahren für die, in Anführungsstrichen, Revanche jetzt für Tokio angetrieben?
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr stark, weil ich einfach irgendwie noch nicht mit meiner Arbeit fertig war. Ich hätte gern noch mehr gemacht. Ich habe 4 Jahre lang mich auf diesen Höhepunkt vorbereitet und konnte dann zum Schluss eigentlich nicht wirklich das zeigen, was ich trainiert hatte, die 4 Jahre. Und dementsprechend ist natürlich dann, waren die letzten 4 Jahre beziehungsweise 3 Jahre eigentlich bis zu jetzt, weil aufgrund der Verletzung natürlich mehr oder weniger ein Jahr weg war, trotzdem alles so fokussiert darauf, dass ich wieder hier 2020 bei den Olympischen Spielen top in Form bin. Natürlich war alles darauf ausgelegt. Und jetzt ist es halt leider so, dass die Spiele um ein Jahr verschoben wurden, was jetzt leider auf der Situation einfach bedingt war, wahrscheinlich, also war meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, so ein bisschen aufgeschoben, sage ich, aber auf jeden Fall nehme ich die Motivation immer noch mit und in den letzten Jahren sowieso, dass ich auf jeden Fall sozusagen zu den nächsten Spielen meine beste Form zeigen möchte und den besten Andreas Tober in Anführungsstrichen. Und das ist halt auch immer noch mein Ziel, weil mich das einfach irgendwie so ein bisschen stört, dass ich das 2016 nicht zeigen konnte.
Wir wollen gar nicht zu sehr nach hinten schauen, aber trotzdem wollen wir natürlich unsere Hörerinnen und Hörer gerne mitnehmen. Sie waren rund um die Olympiaverschiebung einer der ersten, der gefordert hat, dass man diese Olympischen Spiele auch gar nicht stattfinden lassen kann, dass man sie verschieben müsse in das kommende Jahr. Wie sieht denn jetzt Ihr weiterer Fahrplan aus? Und Sie haben es gerade eben schon angerissen. Was bedeutet das eigentlich körperlich? Sie sind jetzt 29 Jahre alt. Was muss der Körper da nochmal wegstecken?
Ja, erstmal hatte ich ja jetzt ein paar Wochen Pause, um sozusagen wieder zu regenerieren, was mir auch gerade in der Situation gerade wirklich gut getan hat, weil ich aufgrund auch der langen letzten Saison und so wenig Vorbereitungszeit eigentlich, um in diese neue Saison einzusteigen, hat mir das auch echt wirklich gut getan. Und klar muss man da irgendwo auch gestehen, dass die Situation das einfach nicht mehr ein faires einen fairen Wettbewerb halt irgendwie gewährleistet hätte. Bei uns war es so, dass es bei uns, sage ich mal in Anführungsstrichen, nach China, Europa praktisch so die am stärkste betroffene Region war auf der Welt. Und dementsprechend muss man das auch ein bisschen so einstufen. Die Turner, also wir zum Beispiel, wir konnten eine Zeit lang gar nicht mehr trainieren. Eine Woche Trainingsausfall bedeutet ein Monat Nachholzeit. Wir hatten insgesamt, also wir in Hannover hatten insgesamt, ich glaube, dreieinhalb Wochen Trainingsausfall, wohingegen in Richtung Stuttgart da zum Teil 5 oder 5,5 Wochen das Training ausgefallen ist. Das sind Sachen, da bewegt man sich in so Dimensionen, die für normalen Menschen einfach gar nicht wirklich nachvollziehbar sind. Und das betrifft nur uns in Europa. Ich sag mal, in Amerika, wo es zum Teil wirklich noch deutlich später, also ich glaube 2 Wochen Verzug oder so, der Höhepunkt, wenn der Höhepunkt in Amerika überhaupt gerade schon erreicht ist, eingetroffen ist, so dass die Leute dort, ich glaube, die haben jetzt schon seit 6 oder 7 Wochen kein Training mehr und wir fangen jetzt schon wieder an zu trainieren. Das heißt, das ist einfach irgendwo kein fairer Wettkampf, wenn alle nur sporadisch trainieren können. Und gerade wir Turner brauchen einfach unsere Halle. Und wenn wir nicht in die Halle kommen und an den Geräten trainieren können, zu Hause kann ich leider oder können die meisten leider keinen Rack oder eine Bodenfläche aufbauen, um dort halt ein bisschen zu trainieren, sodass das einfach nicht mehr gewährleistet werden konnte, meiner Meinung nach. Und das habe ich dann natürlich auch so offen dargelegt und ich habe auch sehr viel Zuspruch gerade aus dem Turnbereich, aber auch aus anderen Sportarten bekommen, weil wir gerade trainiert haben und versucht haben, uns irgendwie draußen fit zu halten, wobei keiner wirklich wusste, wie das funktionieren soll, dass man dann ein paar Monaten später eine Qualifikation beziehungsweise die Olympischen Spiele an den Olympischen Spielen teilnehmen oder sogar um Finalplätze kämpfen sollte. Dementsprechend, ja, auch wenn es mich, wie gesagt, aufgrund meines Alters so ein bisschen eigentlich eher negativ beeinflussen müsste, weil der Aufwand und immer wieder sich neu rankämpfen, das neue Aufbautraining, immer wieder alles neu zu machen, das hält der Körper auf Dauer dann irgendwann auch nicht aus. Aber ich sehe es halt, wie gesagt, eher als positive Sache. Ich konnte mich erholen und hoffe, dass die müden Knochen noch ein Weilchen mitmachen und ich aus dieser Krise eher gestärkt hervorgehe.
Turner sind ja auch Modellathleten. Ich glaube, viele Deutsche waren jetzt aktuell, nicht nur Deutsche, aber viele waren jetzt aktuell auch in Deutschland dem Homeoffice untergeordnet. Vielleicht können Sie da ja mal so einen Tipp an die Hörerinnen und Hörer geben. Wie ernährt sich denn so ein Modellathlet wie Andreas Tober?
Das ist natürlich bei mir ein bisschen schwierig, weil ich tatsächlich wirklich so nach Gefühl esse. Also ich habe da mich ein bisschen davon frei gemacht, einfach diesen Ernährungsplan einzuhalten. Sondern eher einfach das esse, worauf ich gerade Lust habe. Und tatsächlich ist es so, dass ich nur auf eine einzige Sache achte, dass ich abends halt wirklich nicht so schwer und so viel esse. Also schon versuche, das da einfach dann nur mit einem Salat irgendwie sein zu lassen oder halt wirklich nur eine Kleinigkeit, dass ich vernünftig schlafen kann. Weil ich finde, wenn ich vernünftig schlafen kann, dann ist es schon die halbe Miete, dass ich fit bin am nächsten Tag. Und dementsprechend sehe ich einfach nur zu, dass der Bauch abends meist nicht sehr, sehr voll ist, damit ich ja mich auch vernünftig ausruhen kann und vor allen Dingen mein Körper nicht damit beschäftigt ist, die ganze Nacht zu verdauen, sondern sich halt auch wirklich um die Problemfelder im Körper so kümmert. Dementsprechend bin ich da leider wahrscheinlich nicht die richtige Hilfe dafür, wie man sich ernähren sollte. Aber ja, klar, ich schaue schon auch zu, dass ich mir jetzt nicht nur den ganzen Fastfood reinschiebe oder die ganze Zeit nur Chips und Schokolade esse. Aber ab und zu mal so ein, zwei Stückchen Schokolade, sage ich, ist meiner Meinung, schadet bestimmt nicht.
Wir wollen auch schon so langsam zum Ende kommen. Bisherhin ein sehr, sehr schönes, interessantes Gespräch. Sie haben gesagt, Sie möchten auch in dieser Pause die sozialen Kontakte stärken. Inwiefern haben Sie das umgesetzt? Was haben Sie in der Familie gemacht?
Ja, wir haben, also wirklich, ich bin sowieso einer, der einen sehr engen Draht zu der Familie hat. Es vergeht im Grunde genommen nie einen Tag, in dem ich nicht mit meiner Schwester, mit meiner Mutter oder mit meinem Vater telefoniert habe. Und tatsächlich ist das sogar noch ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen enger gerückt, dass man zum Teil wirklich auch längere Gespräche geführt hat. Nicht immer nur kurz, ja, wie geht's dir, ist alles gut, ist alles okay, sondern wirklich zum Teil auch mal sich wieder vernünftig ausgetauscht hat. Und das auch, sag ich mal, sogar eher noch weiterreichend, sprich Freunde, Bekannte, die man länger nicht gesehen hat. Das sind ja alles so Sachen, die man irgendwie so ein bisschen aufschiebt oder sich so ein bisschen Zeit lässt. Es ist aber natürlich halt auch schwierig als Sportler, sich auch immer wieder Zeit zu schaffen. Und gerade in der Zeit, wo man jetzt so ein bisschen einfach ja mehr zur freien Verfügung hat davon, habe ich das einfach wirklich auch damit ausgenutzt, auch mit anderen zu länger zu telefonieren, länger auch zu schreiben und auch mal tiefere Diskussionen zu führen, als immer nur die oberflächlichen Hallo, wie geht's dir und ist alles okay.
Also auch ein bisschen Zeit für Tiefe, noch mehr Tiefe im Leben von Andreas Tober. Und der Weg zu den Olympischen Spielen von Tokio ist nicht zu Ende. Und möglicherweise wird ja dann aus dem Hero de Janeiro der Hero von Tokio. Wäre ja möglicherweise auch eine Geschichte. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft, Andreas Tober.
Vielen Dank.
Ja, und ich kann euch verraten, auch uns Sportreporterinnen und Sportreportern ist in den letzten Wochen sicherlich das ein oder andere Mal die Decke auf den Kopf gefallen. Hashtag Stay at Home, zu Hause bleiben, die Restriktionen und die Maßnahmen einhalten, ist ja völlig klar. Auch wir haben uns daran gehalten. Auch wir haben viel von zu Hause im Homeoffice gearbeitet. Und jetzt konnten wir auch mal wieder vor die Tür gehen. Ganz genau, mein Kollege Moritz Kasserlet hat das gemacht, denn wir wollten uns mal an der Basis umhören, bei einem Sportverein, bei einem Turnverein. Moritz ist unterwegs und in einer Hansestadt. Bitteschön.
Ja, hallo aus Bremen, aus dem gutbürgerlichen Schwachhausen von einem Verein, der hier einen großen Hallenkomplex hat, neben einer großen Grundschule, die auch gerade umgebaut wird, und neben ganz vielen Tennisplätzen, die zu einem anderen Verein gehören. Dieser Verein, Bremen 1860, war mal sehr erfolgreich im Fußball, ist 1950 deutscher Amateurmeister geworden. Damals Finalsieg vor 70.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion gegen den Karlsruher SC. Ganz früher hat der Verein dort gespielt, wo jetzt das Bremer Weserstadion steht. Und inzwischen ist Bremen 1860 eine Hochburg der rhythmischen Sportgymnastik. Hat allein in den vergangenen Jahren ganz viele deutsche Meistertitel im Juniorenbereich geholt. Hat schon viele Teilnehmer von Europa- und Weltmeisterschaften und auch zuletzt zwei Teilnehmerinnen der Olympischen Spiele in Rio gestellt. Und diesem Verein hier geht es natürlich wie ganz vielen Vereinen in Deutschland nicht so wirklich gut. Die Hallen müssen dicht bleiben. Und ich spreche jetzt darüber mit einem der beiden Geschäftsführer, Sebastian Stern.
Moin, moin, hallo.
Sebastian Stern und ich gehen von der Geschäftsstelle aus rüber an den roten Sandplätzen und großen Hecken vorbei zum riesigen Hallenkomplex. Und er nimmt mich mit dorthin, wo Sportler gerade nicht hin dürfen.
Wir sind jetzt in Halle 1 bis 3. Es ist eine unserer 19 Sporthallen. Es ist eine Dreifachhalle, 1000 Quadratmeter, wo wir sonst Basketball und viel Volleyball spielen.
Und alle Hallen sind seit Wochen leer?
Alle Hallen sind seit Wochen leer. Seit Anordnung ist das hier hermetisch abgeriegelt, bis auf unsere Reinigungskräfte. Also wir konnten die Phase gut nutzen, um die Anlage auf Vordermann zu bringen. Das ist bei so einem großen Areal, braucht das auch einige Zeit. Die Geräteräume überprüfen, Material sichten, reinigen, desinfizieren. Hat uns ein paar Wochen gekostet, aber jetzt sind wir picobello und bereit für unsere Mitglieder.
Ja, der helle Parkettboden hier mit den bunten Linien drauf, der glänzt richtig. In die Halle dürfen Sie weiterhin nicht. Was ist Ihnen jetzt erlaubt als Verein?
Bis jetzt ist erlaubt, dass wir im Außenbereich seit heute auch in Mannschaftsstärke trainieren dürfen, unter Berücksichtigung der Abstandsregeln natürlich. Wir entwickeln gerade ein spezielles, wir nennen es Bewegungsinselangebot, wo wir feste Bewegungsinseln auf unserem Rasenplatz einzeichnen, die unsere Mitglieder separat buchen können. Und in dieser Bewegungsinsel haben sie 10 Meter, also 10 mal 10 Meter Platz, auf den sie sich frei bewegen können. Und wir haben zentral einen Trainer, der dann mit den Mitgliedern interagieren kann.
Bremen 1860 ist nach Werder der zweitgrößte Verein der Stadt. Mit mehr als 6000 Mitgliedern und mehr als 30 Sportarten.
So, und das ist so eine richtige Turnhalle mit Geräten, ja. Bock und Schwebebalken. Sie sind ja sehr erfolgreich in der rhythmischen Sportgymnastik. Aber die dürfen ja auch nicht trainieren gerade, ne? Zumindest nicht so wie sonst. Wie ist die Lage? Es war sehr schwierig, auch für die Athletinnen war es natürlich besonders schwierig, die mitten aus der Wettkampfperiode gerissen wurden. Im Sport spricht man immer vom sogenannten Cooldown, der fiel eigentlich völlig weg. Die Athletinnen konnten nicht sich wieder runtertrainieren. Die waren eigentlich auf 150% und völlig leistungsbereit und standen dann plötzlich vor dem Null. Ja, das ist für Athleten natürlich keine gute Situation, aber haben wir auch geschafft.
Und wie machen Sie es jetzt?
Jetzt müssen wir heute die Situation neu prüfen. Wir hatten ja einen Antrag gestellt, dass wir wieder trainieren dürfen in Kleingruppen. Andere Bundesstützpunkte dürfen bereits trainieren. Ich denke, in Bremen ist das halt auch nur eine Frage von Tagen oder Stunden. soll ja eigentlich eine Bundesliga starten in diesem Herbst. Wie ist da der Plan jetzt? Also eine rhythmische Sportgymnastik-Bundesliga mit mehreren Vereinen aus ganz Deutschland.
Ja, die darf auch stattfinden, nach meinem Kenntnisstand. Was wir haben, ist halt eine zeitliche Verschiebung. Also dass wir gucken, dass wir so weit wie möglich den Start nach hinten kriegen, um abzuwarten, wie sich die Pandemie in Deutschland halt entwickelt.
Um eben auch noch genug Zeit zu haben, zu trainieren. Das ist ja ein Sport, wo es wirklich auf sehr viele Feinheiten ankommt.
Ja, wo es vor allen Dingen auch auf die Gruppendynamik ankommt. Ja, wir haben ja einmal im Einzel und in der Mannschaft. Und in der Mannschaft, das kann man online nicht wirklich darstellen. Ja, also eine Synchronität online hinzukriegen, das brauchen wir gar nicht versuchen. Ja, wir brauchen den Trainingsbetrieb in Kleingruppen. Nur dann können wir in den Wettkämpfen auch erfolgreich bestehen.
Wie geht es Ihnen als Verein gerade so? Sie haben über 6.000 Mitglieder. Das gleiche Problem wie hunderte andere Vereine in ganz Deutschland. Die Mitglieder wollen gern Sport machen, können es größtenteils noch nicht. Welche Rückmeldung bekommen Sie da so?
Ja, den April haben wir ganz gut hinter uns gebracht. Wir hatten ein sehr großes Verständnis, auch in der Mitgliedschaft. Das waren wirklich Einzelne, die gesagt haben, so, was ist das, finde ich doof, warum sind die Türen nicht auf? Das waren ganz, 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 ganz wenige. Aber na gut, bei 6.000 Mitgliedern hat man bestimmt immer noch mal einen, der das nicht so sieht wie die Allgemeinheit. Ansonsten muss ich wirklich sagen, hat der Verein das gut hinter sich gebracht. Wir haben im April mit YouTube-Videos den Mitgliedern Sportangebote angeboten aus unterschiedlichsten Bereichen. Das darf man sich jetzt wirklich nicht nur für Fitness vorstellen. Wir hatten auch Bastelangebote, wir hatten Angebote für die Kleinsten, wir hatten Stuhlgymnastik. Also wir haben versucht, Parcours war sogar noch mit dabei. Also wir haben versucht, das gesamte Profil von Bremen 860 auch online darzustellen. Insgesamt haben wir da 66 Videos produziert. Wir hatten 64.000 Klicks. Das war schon okay. Konnten wir mitarbeiten.
Es wird ja viel über den Fußball gesprochen, auch über Werder natürlich, hier ein ganz großes Thema in der Stadt. Und der darf jetzt wieder ran, der darf wieder Wettkämpfe machen in der Bundesliga. Ist das aus Ihrer Sicht in Ordnung?
Ja, in Ordnung ist es nicht, das ist die vorherrschende Meinung. Es ist immer schwierig, wenn einer was darf, was andere nicht dürfen. Ja, und natürlich haben sie ganz strikte Regeln mit täglichen Tests. Aber ich sage mal, wenn ich das im Rugby auch anbieten könnte, warum könnten wir das nicht auch tun? Also ich finde es sehr, sehr unfair und es zeigt halt wieder, da wo Geld ist, ist Entwicklung zu sehen. Und das ist kein gutes Signal, finde ich nicht gut. Würde ich mir anders wünschen.
Bremen 1860 ist ein großer Verein mit 55 hauptamtlichen Mitarbeitern. Andere ehrenamtlich geführte Vereine haben es deutlich schwerer, die vielen Auflagen zu erfüllen. Da ist Kreativität gefragt. Geschäftsführer Stern hat eine Idee.
Na gut, also wir haben noch ein Ergebnis. Wenn wir sagen können, wir machen im Zelt das, wir lassen natürlich die Seitenwände weg, haben nur ein Dach und sind so vor Regen geschützt und können halt auch bei schlechtem Wetter Sport anbieten. Das ist ein Szenario, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen, weil wir müssen natürlich bei schlechtem Wetter auch Angebote für die Mitglieder haben.
Ohne DJ dann natürlich.
Ohne DJ, aber mit einem energetisch geladenen Übungsleiter.
Und Musik ist auch erlaubt.
Und Musik ist auch erlaubt.
Aber ohne Bum-Bum.
Oh, ein bisschen Bum-Bum kann auch sein.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Ja, und hier an den angeschlossenen Funkhäusern wartet immer noch dieser Podcast. Vielen Dank, Moritz. Und jetzt wollen wir noch einmal mit dem Präsidenten der Sportart sprechen. Insgesamt gibt es, so haben wir nachgeschlagen, rund 20.000 Vereine mit rund 5 Millionen Mitgliedern. Und an der Spitze steht der Präsident. Das ist Dr. Alfons Hölzel, der Präsident des Deutschen Turnerbundes. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Wittke.
Wahrscheinlich hätten Sie jetzt Interviews zu Medaillenerwartungen in Tokio geführt, doch die Situation ist bekanntermaßen eine andere. Inwiefern haben Sie sich persönlich mit der aktuellen Situation, mit den aktuellen Umständen abgefunden? Wie gut ist sozusagen Ihr Krisenmanager-Gen?
Ja, natürlich wäre es mir lieber, wir würden uns jetzt intensiv auf Tokio vorbereiten und dann loslegen können, aber man muss sich der Realität stellen und ich glaube, wir machen das auch ganz ordentlich zum Wohle unserer Athletinnen und Athleten und auch immer mit Blick auf unsere Vereine.
Sie haben von Athletinnen und Athleten gesprochen. Wir haben in diesem Podcast auch schon mit Frau Schäfer, mit Pauline Schäfer und mit dem Andreas Tober gesprochen. Jetzt sprechen wir mit Ihnen. Im April haben Sie davon gesprochen, dass es für den DTB existenziell werden kann. Hintergrund, Sie sind auf die Mitgliedsbeiträge der Landesverbände angewiesen. Bei dieser Aufzeichnung hier haben wir jetzt inzwischen Anfang Mai. Wie bedrohlich ist die Lage? Mit welchem Schaden kalkulieren Sie?
Ja, wir stehen im intensiven Austausch mit den Landesturnverbänden Und wir werden die Krise gemeinsam bewältigen, aber wir werden schon Deutscher Turnerbund und die Landesturnverbände insgesamt von einem Millionenschaden sprechen müssen, leider.
Können Sie auch abschätzen, wie groß der sportliche Schaden sein wird? Damit muss man natürlich auch ganz klar sagen, je weniger trainiert werden kann, desto weniger gut wird wahrscheinlich auch die Form erst einmal sein. Man wird wahrscheinlich eine sportliche Delle auch sehen können.
Ja, mit Sicherheit. Im Turnen müssen wir ja sehr stark differenzieren zwischen den einzelnen Bereichen. Wir haben den olympischen Bereich mit unseren Sportarten, Gerätturnen, Frauen, Männer, rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen. Wir haben sehr viele weitere Wettkampfsportarten, Aerobic-Turnen, Rope-Skipping, um zwei Beispiele zu nennen. Aber wir haben auch den großen Sektor des Fitness- und Gesundheitssports. Wir haben das große Segment des Kinderturnens und hier hoffe ich sehr, dass die Bindungen nicht verloren gehen, dass nach der Pandemie oder in Kürze die Leute wieder zurückfinden zum Vereinstraining, um hier einen wertvollen Beitrag für sich selber und für die Gesellschaft zu leisten.
Wir haben ja gerade eben auch schon den finanziellen Schaden angesprochen. Welche Lösungsansätze gibt es da? Was wird diskutiert?
Ja, zum einen brauchen wir natürlich die staatliche Unterstützung. Das ist selbstredend und wir sind als Vereine kein Wirtschaftsunternehmen. Bedeutet konkret, dass wir keine Rücklagen bilden können, zweckunabhängige Rücklagen bilden können wie Wirtschaftsunternehmen. Auch muss man sehen, dass wir unterschiedliche Bereiche haben, den ideellen Bereich, die Vermögensverwaltung, den Zweckbetrieb. Und hierfür muss es gesonderte Fördermöglichkeiten seitens des Staates geben. Darüber hinaus ist es für uns natürlich sehr wichtig, dass uns unsere Mitglieder nicht den Rücken zukehren jetzt in dieser Phase, sondern dass die gerade die Vereinsmitglieder in ihren Vereinen treu bleiben. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir zwar mit einem wirtschaftlichen Schaden, aber doch die Krise meistern werden.
Bis zum Sommer sind alle bundesweiten Wettkämpfe abgesagt. Das kennen wir auch von anderen Sportarten. Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich die Situation bald schon wieder ändern wird? Also welche Signale nehmen Sie da wahr?
Ja, wir erleben ja gerade auch einen gewissen Wettlauf beim Öffnen, beim Zurücknehmen der Einschränkungen aufgrund der Pandemie. Ich hoffe sehr, dass wir, und ich begrüße ja durchaus die Entscheidung, die jetzt am 6. Mai die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder getroffen haben, den Freizeitsport unter freiem Himmel wieder zu erlauben. Aber wir als Deutscher Turnerbund fordern natürlich zeitnah einheitliche Regelungen in Bezug auf die Öffnung des Hallensports, auch in Bezug auf die Öffnung des vereinsbasierten Fitnessstudio-Sports. Es ist für uns, es ist für die Menschen unwahrscheinlich wichtig. Ich glaube, dass es auch zur Gesunderhaltung und zur Befriedung in unserer Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist.
Da sprechen Sie etwas Interessantes an. Das ist dann vielleicht schon globaler betrachtet. Und zwar, inwiefern kann denn überhaupt im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen 2020, die ja aber erst im Jahr 2021 ausgetragen werden sollen, ein lauterer, ein fairer Wettbewerb stattfinden, wenn das eine Land schon wieder trainieren kann, aber das andere möglicherweise durch Restriktionen noch vor verschlossenen Trainingshallen steht?
Ja, also es ist inzwischen ja Gott sei Dank in Bayern auch so als letztes Bundesland, dass hier Bundeskaderathleten und Landeskaderathleten wieder trainieren dürfen. Alle anderen Länder haben bereits seit längerem trainieren dürfen. Und international, glaube ich, sind wir alle im gleichen Boot. Durch den Umstand, dass die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben worden sind, glaube ich, wird es unterm Strich dann ausgleichen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass unsere Turnerinnen, Turner, Gymnastinnen und Gymnasten einen Wettbewerbsnachteil haben, weil die Olympischen Spiele verschoben worden sind.
Jetzt gibt es einen Sport, der vielleicht noch ein bisschen, wo Sie es gerade angesprochen haben, gleicher als gleich ist. Während viele Sportveranstaltungen brach liegen, darf der Fußball in den höchsten Spielklassen in Deutschland wieder loslegen. Wie beobachten Sie das? Empfinden Sie das als unfair?
Ja, zunächst muss man ja feststellen, dass wir differenzieren müssen zwischen dem Berufssport einerseits und dem Freizeit, Breitensport andererseits. Und dann haben wir noch den olympischen Sport und den paralympischen Sport zusätzlich, der nicht Freizeit und Breitensport ist. Er wird auch seitens der staatlichen Förderung anders behandelt und ist ganz klar davon abzugrenzen. Eine Sperrung gab es ja in Bezug auf den Freizeit- und Breitensport. Der Berufssport hingegen war nach den Infektionsschutzgesetzen der Länder, Verordnungen der Länder nicht gesperrt. Und wer sich auf den Berufssport berufen kann, kann natürlich dem nachgehen. Und das ist ohne Zweifel bei den Fußballspielern der ersten Bundesliga, auch der zweiten Bundesliga der Fall. Von daher gibt es schon einen inhaltlichen Unterschied. Aber es wird niemand verstehen oder hätte niemand verstanden, wenn die olympischen Sportarten, welche zwar wirtschaftlich eine andere Situation haben, aber gleichwohl vom Trainingsumfang, von der Intensität durchaus oder überaus vergleichbar sind, nicht die Möglichkeit hätten zu trainieren. Da würde sich natürlich dann schon der Satz bewahrheiten, hier wird Gleiches ungleich behandelt und das kann nicht sein. Von der Wiederöffnung der Bundesliga, glaube ich, kann man lernen, dass man mit guten Konzepten Erfolg haben kann. Und ich darf an der Stelle schon darauf verweisen, dass wir auf der Basis der 10 Leitplanken des DOSB ein fundiertes Konzept für unsere Sportarten, für sämtliche Sportarten erstellt haben. Und wir haben auf der Basis dieser sportartspezifischen Handlungsempfehlungen nunmehr für die Vereine dezidierte Arbeitshilfen und Checklisten erstellt. Das heißt, jeder Verein kann jetzt nachsehen, Indoor, Outdoor, was muss ich für Anforderungen erfüllen, um beispielsweise mein Vereinsprogramm in der Gymnastik, Rückenfit, Bauchbeine, Po, Yoga, Pilates, Cardiofit, was wir alles im Angebot haben, oder auch unseren traditionellen Gerätturnen oder Aerobikturnen durchzuführen. Ich glaube, das ist ein großer Mehrwert und sehr wichtig.
Da möchte ich nochmal nachhaken, und vielleicht habe ich es auch noch nicht ganz begriffen. Also, aber trotzdem, die deutschen Meisterschaften, die jetzt ja im Fußball ausgetragen werden können, mit als erstes, also in der Fußball-Bundesliga, die dürfen wieder stattfinden. Die Turnwettbewerbe, die bundesweiten, die sind, wie gesagt, aber bis zum Sommer erstmal abgesagt. Schauen Sie denn zumindest ein bisschen neidisch drüber oder finden Sie es völlig in Ordnung, dass der Fußball jetzt in den höchsten Spielklassen in Deutschland als allererstes wieder ran darf?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir im Sport unserer Verantwortung, uns unserer Verantwortung, gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind und unser Handeln auch danach ausrichten. Ich möchte auch keinen Wettbewerb zwischen den Sportarten betreiben auf der Grundlage der Pandemie, so nach dem Motto, kommt jetzt zu unserem Sport, der ist wieder erlaubt und euer Sport ist noch nicht erlaubt. Und deshalb ist es auch unwahrscheinlich wichtig, dass es hier keine Differenzierung gab, das wurde ja auch mal diskutiert, zwischen einzelnen Sportarten, sondern dass man jetzt zwischen Indoor und Outdoor differenziert. Und ich habe ja schon ausgeführt, dass ich diese Differenzierung auch nicht für haltbar einstufe. Was den Wettkampf, den Wettbewerb, Spielbetrieb anbelangt, so besteht hier in Bezug auf die anderen Sportarten durchaus Handlungsbedarf. Und natürlich erwarten wir, dass wir auch unsere Meisterschaften in den turnerischen Disziplinen durchführen können. Und wir haben auch, ich habe es ausgeführt, ausreichend Konzepte, die dies gewährleisten.
Abschließend noch die Frage, Wünsche sind immer sehr fromm, habe ich zumindest gelernt. Was erhoffen Sie sich für das kommende Jahr? Dann ja hoffentlich bis zu den Olympischen Spielen 2021.
Ja, ich erhoffe, ich erwarte und würde mir sehr wünschen, dass unsere vielen Vereinsgruppen und Trainingsgruppen, sehen Sie, wir haben ja über fast drei Millionen Kinder und Jugendliche bei uns im Verband. Wir sind natürlich mit dem großen Bereich des Fitness- und Gesundheitssports in nahezu jeder Gemeinde in unserem Land sowieso, aber nahezu in jedem Ort vertreten. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diese Trainingsgruppen, diese Vereinsgruppen nicht einschlafen, dass die Bindung nicht verloren geht. Wir werden auch, wenn wir indoor unseren Sport wieder betreiben dürfen, vor großen Herausforderungen stehen. Gerade durch die Trainingsgruppenverkleinerung wird die Sportinfrastruktur in unserem Land überhaupt nicht ausreichen. Wir bräuchten viel mehr Übungsleiter und Trainer, wir bräuchten viel mehr Sportstätten, um das Angebot, das wir vor der Pandemie hatten, während der Pandemie aufrechtzuerhalten. Da wird es Abstriche geben müssen und da hoffe ich, zurückzukommen auf Ihre Frage, dass es gelingt, die Mitgliedschaften, die Menschen beim Sport zu erhalten.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche natürlich sowohl für den Sport, aber auch Ihnen persönlich alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke, Dr. Alfons Hölzel, der Präsident des Deutschen Turnerbundes. Dankeschön.
Besten Dank, Herr Wittke.
Okay. Und das soll's dann für diese Woche auch schon gewesen sein. Schön, dass ihr diesen Podcast weiterverfolgt. Tut uns einen Gefallen, bleibt gesund, setzt die Masken auf, wo ihr sollt. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Genießt das schöne Wetter und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Abüchen.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor! Deutschland ist Olympiasieger.
In der ARD Audiothek und auf sportschau.de.